Menschen im Gespräch auf Radio Wien.
Bei mir zu Gast ist heute die Politikwissenschaftlerin und Autorin Mariam Irene Tazi-Brewe. Freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ihr Buch trägt den Titel Vom Versagen der Kleinfamilie, Kapitalismus, Liebe und der Staat. Und es ist nur das Jüngste in einer Reihe von Werken, die sich schon mit Familie und Elternschaft beschäftigt hat. Was hat Sie denn dazu bewegt, sich gerade diesem Forschungsfeld zu widmen? Liegt für eine Politikwissenschaftlerin ja nicht unbedingt auf der Hand.
Also ich habe meine Karriere so richtig begonnen mit Mutterschaft im Patriarchat und habe dazu unter anderen Titeln jetzt Magisterarbeit und Doktorat gemacht. Und so in der Politikwissenschaft war das komplett neu, dass man sich als Mutterschaft aus politischer Sicht widmet. Und später dann habe ich auch Vaterschaft aufgegriffen und da galt es überhaupt als Zitat Nischenthema. Ja. Also in den 90ern, da wollte überhaupt niemand zu Vaterschaft was machen. Ich habe dann theoretisch begonnen, mir das genau anzuschauen, was sind die politischen Bezüge dazu. Und es geht historisch ganz weit zurück. Ja, also man muss historisch und ideologiekritisch arbeiten, um drauf zu kommen, warum das eigentlich ein politisches Thema ist. Und ich sage nur, der Staat, Politeia von Platon, handelt genau von dem, nämlich wie die Mutterschaft abgetrennt werden soll von dem, was man unter Staat versteht und wie die Mutterschaft unter Kuratel gestellt wird. Also er nennt es auch die Frauen- und Kindergemeinschaft. Das hat er im Werk Der Staat vor 2000 Jahren entworfen. Und damals wurde das sozusagen erstmals erdacht. Alles, was an Reproduktion, Gefühlen, alles das, wirtschaftliche Versorgung, all das wurde weggespaltet von der Öffentlichkeit. Das muss man wirklich verstehen. Mhm. Und dann versteht man, warum der Bereich Familie sozusagen immer dem Öffentlichen und der Arbeit untergeordnet wird und nachgeordnet. Und man versteht auch, warum Männer sich überhaupt nicht angesprochen fühlen. Das ist aber wirklich eine Krux, weil natürlich auch die Politik so weit davor geht. Reproduktion ist nämlich hochpolitisch. Familie ist durchrechtlicht komplett. Ja, es gibt fast nichts, was nicht irgendwie durchrechtlich, was da irgendwie privat wäre, außer vielleicht Sexualität. Aber sonst alles ist im Rechtsschema verarbeitet sozusagen. Zum Beispiel beim Scheidungsrecht spätestens kommt man dann drauf, wie sehr das alles durchrechtlicht war. Oder Bevölkerungspolitik, dass sehr wohl die Zahl des Nachwuchses hochpolitisch ist. Weil wir haben Geburten auf niedrigem Niveau.
Ja.
Und die Familienpolitik baut komplett darauf auf. Also wenn wir hohe Geburtenraten hätten, würde ich sagen, hätten wir gar nicht so eine aktive Familienpolitik.
Und gab es so irgendwie ein persönliches
Erlebnis? Ja, gab es natürlich, nämlich die Geburt meines Sohnes. Wenn ich nicht Mutter geworden wäre und tagtäglich durch diese Mühle der Mutterschaft gegangen wäre, hätte ich nicht wirklich begriffen, worum es geht und hätte ich das Thema auch nicht aufgegriffen. Mhm. Das muss ich schon sagen. Ich habe das vorher theoretisch betrachtet. Und mir immer gedacht, irgendwie, wieso lassen sich diese Eltern von diesem Kleinkind so terrorisieren? Aber dann selber in der Lage hatte ich das Gefühl, die Mutter ist da der Esel der Nation. Also ich habe begriffen, sofort begriffen auch, dass ich hier was leiste, was staatspolitisch wichtig ist und gesellschaftspolitisch wichtig, aber es bleibt komplett an mir hängen. Ja. Ich hatte das Glück, mein Ex-Mann war sehr aktiv in der Kindererziehung. Also ich habe noch studiert, er hat halbtags gearbeitet. Das heißt, wir hatten das Glück, dass wir wirklich noch konnten uns abtauschen. Und ich wusste, wenn ich weg bin, dann ist er voll da. Der hat sich sofort sehr zuständig gefühlt. So, das weiß man eben nie. Man weiß nie vorher, was man für einen Partner hat, ob der das tut oder nicht. Mhm. Selbst bei Absprachen nicht. Ja. Ich höre das immer von frustrierten Müttern, das war nicht so abgesprochen. Aber da hat man keine Garantie. Und trotzdem habe ich sozusagen mit Schaudern haben wir vorgestellt, wie muss das sein, wenn man überhaupt allein zuständig ist oder ein Mann, der sich nicht zuständig fühlt, das muss ja noch schlimmer sein. Weil selbst ich kam dann in diese Schiene, als er anfing, Ganztag zu arbeiten und ich Studentin war. Das heißt, ich habe es mir ja noch leichter einteilen können, er nicht. Von daher sind wir auch wieder irgendwo traditionell stecken geblieben, ohne das so zu wollen, weil er mehr verdienen musste. Also es war, man kommt der Retraditionalisierung fast nicht aus, außer man spricht genau drüber und überlegt sich das genau vorher.
Radio Wien. Menschen im Gespräch mit Ingrid Rehusch.
Ich freue mich heute mit Mariam Irene Tazi-Brewe plaudern zu dürfen. Frau Tazi-Brewe, Sie sprechen in Ihrem Buch vom matrilinearen Modell oder vom matrilinearen Verständnis von Verwandtschaft. Was ist denn das? Wie funktioniert das? Welche Beispiele gibt es dafür?
Also ich reise dieses Thema deswegen an, weil ich habe in Amerika gelernt, man muss ja auch positiv denken. Also der Titel, das Versagen der Kleinfamilien in Amerika ist sozusagen gar nicht möglich. Gell? Die würden sagen, das geht nicht, man kann nicht so negativ sein. Und ich habe verspürt den Wunsch, Menschen wollen was anderes haben an Modellen, wo sie sich irgendwie richten können. Mhm. Und für mich ist das matrilineare Modell, das in anderen Gesellschaften noch immer gelebt wird, eines, das einfach für uns als Modell dastehen kann. Nebenbei ist es auch so, dass es in unseren Breiten ein wenig gelebt wird. Ja? Also jede Mutter wendet sich an ihre Mutter viel eher als an ihre Schwiegermutter. Ja. Viel eher an ihre Schwester als an ihre Schwägerin. Mhm. Ja? Also von daher ist Matrilinearität auch bei uns Wissenschaften nachgewiesen. Wie schaut das Modell aus? Also matrilineare Gesellschaften glauben nicht daran, dass die Ehe oder die Partnerschaft sozusagen grundlegend ist für die Familie. Mhm. Sie leben viel eher in einer Gemeinschaft, die in einem Haus oder auch in Nachbarschaft sein kann, die sich an der Mutterlinie orientiert. Was heißt das? Das ist immer, auch die Verwandtschaft definiert sich über die Mutter. Das heißt, da leben die Mutter mit ihren Brüdern und Schwestern, da leben ihre Kinder, ihre Töchter, ihre Söhne und die leben in einem Verband. Alle Schwestern zum Beispiel fühlen sich als Mütter aller Kinder, sozusagen das Gegenteil des Mutterwahns, ja, das wir haben. Die Väter, das versteht sich so, die Mutterbrüder sind die nächsten Männer sozusagen. Und die fühlen sich als Väter aller Kinder ihrer Schwestern, so ist es. Und Partnerschaft ist eine ganz private, persönliche Frage. Also die Mosuo in Südchina, die leben das Besuchsehe-Modell. Sprich, sie sagen, romantische Liebe hält sowieso nur für eine bestimmte Zeit. Also darauf eine ganze Familie draufzusetzen, das finden sie einen Wahnsinn.
Jetzt verstehe ich Ihr Buch so und denke mal, es wäre auch wirklich unrealistisch zu glauben, dass wir jetzt unsere Gesellschaft umbauen könnten von heute auf morgen auf eine derartig anders gestaltete Gesellschaft. Aber was können wir trotzdem daraus lernen? Warum ist es wichtig, sich das vor Augen zu führen?
Ja, also ich will nicht wieder ein neues Modell propagieren, weil Kleinfamilie ist eine Ideologie. Und der erste Schritt aufzuhören damit ist, vom Glauben daran abzufallen. Und ich sage es inzwischen jeder jungen Journalistin, bitte bevor Sie Kinder bekommen, überlegen Sie sich das gut und fragen Sie in Ihrem Freundeskreis, Familienkreis, wie können sich die eigene Mutter das vorstellen, Schwestern, auch Brüder, die Väter natürlich. Es geht immer darum, um Einschluss und nicht Ausschluss. Es geht darum, letztlich ein Netz zu schaffen und mehrere Personen sollen für diese Kinder zuständig sein und nicht am Schluss eine bis zwei Personen. Es ist viel zu wenig, auch zwei Personen sind viel zu wenig. Und nachweislich auch ein Scheidungsgrund, ja, Stress wegen Überlastung von Kindern, weil eben in der Kleinfamilie alles hineingebampft wird sozusagen. Ja. Das ist so die Grundthese, ja, der Wunsch, romantische Beziehung, man glaubt, sie dauert ein Leben lang. Wie wir alle wissen, Scheidungsraten, Trennungsraten sind hoch, es ist ein Mythos, es ist in Ausnahmefällen, dass das funktioniert. Dargestellt wird es aber umgekehrt, ja? Als sei das die Normalität. Und gleichzeitig das sichere Aufwachsen von Kindern gewährleisten. Das kann ich nicht, wenn diese Partnerschaft eh brüchig im Prinzip ist. A und B brauchen Kinder mehrere Personen. Entgegen der Ideologie, Mutterideologie, nur die Mutter müsse zuständig sein. Also von daher ist die Kleinfamilie so konstruiert, dass sie eigentlich nur scheitern kann. Es ist eine Ideologie und ein Ideal, eine Normierung und nicht die Normalität. Und das ist meine Kernbotschaft, ja, dass ich sage, nein, wenn ihr individuell scheitert, dann hat das Ursache und zwar struktureller Natur, weil sich jede und jeder immer so persönlich versagen fühlt. Darum macht es anders, weil es ist gar nicht möglich, dem zu folgen.
Menschen im Gespräch. auf Radio Wien.
Zu Gast im Studio heute Politikwissenschaftlerin und Autorin Mariam Irene Tatzi-Prewe. Frau Tatzi-Prewe, Ihr Buch trägt den Titel Vom Versagen der Kleinfamilie, Kapitalismusliebe und der Staat. Nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich mit etlichen Menschen darüber gesprochen und habe oft eine ähnliche Reaktion darauf festgestellt. So eine Empfindlichkeit, fast beleidigt, so ein reflexhaftes Verteidigen des romantischen Ideals, so als wäre es das Lieblingsspielzeug, das ich Ihnen wegnehmen will. Kennen Sie das?
Ja, es ist halt so, wenn einem nichts anderes vorgelebt wird als das, weil es ist flächendeckend und es ist in allen Medien, in allen Filmen, in allen Büchern, wenn wer das verarbeitet, dann meint man, naja, es ist halt eine dysfunktionale Familie, die hier dargestellt wird, glaubt immer noch, das sei die Ausnahme. Es ist schon so, wenn man sagt, das funktioniert, weil es nicht funktionieren kann, widerspricht man permanent diesem indoktrinierten Bild. Ja, und das wird von der Politik wiederholt und in der Politik, die arbeitet auch mit dem Kleinfamilienideal, setzt darauf ihre rechtlichen und finanztechnischen, alle möglichen Überlegungen auf dem Familienmodell auf.
Ja. Es wird ja auch oft gesagt, die Familie wäre die kleinste
Zelle
Einheit
des Staates. Ja. Eben, weil der muss drauf aufbauen. Das ist ganz wichtig. Diese Familie liefert ihm die Grundlage. Sie liefert ihm die Arbeitskräfte, sie liefert ihm die Steuerzahler und so weiter und die Pensionszahler, die alles weiterführen, wenn Frauen das Kinder gebären und aufziehen, einstellen würde und das Alten betreuen, das wissen wir alle, ja, dann würde das einfach nicht mehr funktionieren. Dessen ist sich der Staat sehr bewusst, deswegen schaut er auch immer, wie kann man sie bei der Stange halten. Und die Motivlagen dafür haben sich immer verändert. Ja. Jetzt ist es die romantische Liebe. Die Ehe ist ja eigentlich Erfindung römischer Zeit, wissen wir ja, und hatte mit Besitz zu tun, also nichts mit Romantik, null. Ja. Ich habe da ein Zitat gefunden von 100 vor Christus, da hat einer gesagt, wir alle wissen, dass die Ehe ein Mühsal ist, aber wir müssen daran festhalten, weil es ist eine Staatsbürgerpflicht.
Ah, ja.
Das christliche Ideal hat dann angefangen mit dem Liebesideal, aber auch indoktrinieren, das ist ja, die Scheidung ist ja auch ein Verbrechen, also kirchlich gesprochen, wenn man da ausbricht. Also man hat versucht, die Ehe immer wieder anders zu begründen. Von daher, es ist so, wenn ich keine Alternativen habe, versuche ich natürlich dauernd diesem Ideal hinterherzurennen. Und das sind ja auch so die Heilsversprechen der Moderne, sage ich. Ein Häuschen, ein Mann, eine Frau, zwei Kinder, ein Hund, eine gute Arbeit, Geld, Karriere. Da kommt halt die Wirtschaft auch rein, ja. Wie sinnvoll ist die Tätigkeit, die ich da mache? Wem arbeite ich dazu? Ich meine, ich widme nicht umsonst auch dem Wirtschaftssystem ein eigenes Kapitel, um mal zu sagen, wohin geht's eigentlich, ja? Wollen wir das? Brauchen wir das? Muss ich mein 10. weißes T-Shirt kaufen, ja? Es ist ein System, das sich letztlich auf Natur- und Menschenausbeutung oder Selbstausbeutung begründet. Und will ich daran teilhaben? Wie viel muss ich arbeiten, um den Lebensstandard halten zu können und, und? Habe ich überhaupt die Wahl, es zu wollen? Ich meine, wir wissen, viele Frauen sind in Berufstätigkeiten, die sie sich nicht aussuchen würden, wenn es um Selbstverwirklichung ginge. Aber darum geht es ja auch nicht. Also es ist ja alles verquickt. Was ich sagen will, Staat, Familie und Wirtschaft sind verquickt. Das kann man überhaupt nicht trennen, selbst wenn die Ideologie immer tut so, als ob ja. Natürlich hält man an dem Ideal fest, wenn man keine Alternativen hat. Oder die Empfindlichkeit rührt daher wahrscheinlich, dass sie auch gerade in bestimmten Beziehungen leben, aber selbst wenn sie auch nicht leben, streben sie immer noch nach diesem Ideal. Ja. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Es ginge eher darum, woanders hinzuschauen, als zu sagen, es muss doch funktionieren.
Der Montagabend auf Radio Wien. Heute Menschen im Gespräch.
Ich spreche mit Mariam Irene Tatzi-Prewe, Politikwissenschaftlerin an der University of New Orleans. Sie sagen, dass die Vereinbarkeitsdebatte von der eigentlichen Problematik nur ablenkt. Das wird aber nach wie vor von vielen Frauen einfach als großes Ziel formuliert, Familie und Beruf oder Karriere unter einen Hut bringen zu wollen. Und ich meine, letztlich ist es ja auch die Berufstätigkeit, die Frauen es heute leichter macht, sich zu entscheiden für ein Lebensmodell. Jetzt, wenn man sagt, okay, ich gebe zu, es lässt sich nicht vereinbaren, schwächt das dann nicht auch die Frauen?
natürlich haben wir Mordsfortschritte gemacht in den letzten 100 Jahren mit Wahlrecht und Studium und Arbeiten und in den Arbeitsprozess eintreten seit den 70er, 80er Jahren. Familienrechtsreform, ein Riesenschritt gewesen. Ich sage nicht, dass das nicht positiv ist, natürlich. Ja. Aber wir wissen auf der anderen Seite, verdienen Frauen immer noch weniger als Männer, in verschiedenen Ländern unterschiedlich. Sie werden unterschiedlich eingestuft, die Karrierechancen sind komplett unterschiedlich. Und das geht auch so weit, dass sobald Arbeitsbereiche verweiblichen, sinkt das Lohnniveau. Ja. Und das Zweite ist, es bleibt an ihnen hängen. Ich nenne es ja auch die Vereinbarkeitslüge, weil wurscht, was die Frauen tun, es ist immer exhausting. Also man sagt ja auch, es ist sozusagen die erschöpfte Generation jetzt. Die Wahlmöglichkeiten sind immer schlecht. Sie bleibt Hausfrau und kann sich dann um die Kinder kümmern und den Haushalt, bleibt aber abhängig vom Ehemann. Wir haben schon gehört, Scheidungsraten sind hoch. Zweitens, sie geht halbtags arbeiten, das ist das beliebteste Modell in unseren Breiten. Halbtags bedeutet aber immer, praktisch immer Karriererückschritte zu machen. Und am Schluss in der Pension kriegt sie auch noch die Rechnung dafür. Oder sie arbeitet ganztags. Das ist diese Frau, die man immer sieht, Kind unterm Arm, den Laptop unterm anderen. Also 40 Stunden zu arbeiten, nach Hause zu rennen an einen weiteren Arbeitsplatz. Das heißt, sie arbeitet eigentlich dann 60 bis 80 Stunden. Und dann wundert man sich, wenn die komplett erschöpft sind. Es ist selten der Fall, wir haben eine Studie gemacht zu diesen Equal Share Couples, also wo sie sich wirklich, wirklich teilen, die sind extrem selten anzutreffen. Und es sind praktisch ausschließlich Männer, die sehr bewusst daran herangehen, die sagen, ich will es nicht so machen wie mein Vater. Ich verzichte unter Umständen auf Karriere. Meistens sind sie selbstständig, also es erleichtert irgendwie Einteilung. Oder ich habe ein paar interviewt, die hatten dann Mama-Tage und Vater-Tage. Unter der Woche zwei Tage sie, zwei Tage er, einen Tag haben sie sich geteilt. Wochenende gemeinsam. Also das war wirklich strikt. Und dann konnte sie zwei Tage voll verfügen und er zwei Tage, ja, Termine etc. Und es gibt natürlich dann auch immer den Vorwurf, Frauen können nicht loslassen. Das gibt es auch.
Ja.
Es gibt durchaus Frauen, die nachkontrollieren. Es geht wirklich darum, dann zu sagen, womöglich macht er es anders. Lass ihn machen. Frauen fürchten nämlich häufig, dass wenn was nicht passiert, es bleibt an ihnen hängen, weil die Schuld wird fast immer der Mutter mal zuerst gegeben. Ja? Wenn in der Schule irgendwas nicht läuft oder sonstige Störung, die Mutter ist schuld. Ein schlechter Vater, das Wort gibt es nicht. Ja? Also er kann sich da abputzen, wie man auf Wienerisch sagt, während sie immer irgendwie in die Pflicht genommen wird.
Glauben Sie trotzdem, dass das etwas ist, was sich noch weiter verstärken wird, Väter, die sich so aktiv einbringen?
Es ist so, ich habe die Väter sehr lang schon jetzt verfolgt. Verfolgt, ist gut. 10, 20 Jahre mir das angeschaut mit Zahlen und wer nimmt den Väterkarenz und wie agieren denn die Väter? Und es ist so, die Erwerbszentriertheit ist so stark. Diese Definition der Männer über Erwerbstätigkeit. Und die geht Hand in Hand mit den wirtschaftlichen Notwendigkeiten oder Erwartungshaltungen an die Männer. Da kommen sie schwer aus. Ja. Die Männer, die aktiv gegenarbeiten, die sagen, um vier stehen sie auf von der Sitzung, sagen, ich muss jetzt mein Kind abholen. Die sind einfach immer noch so rar.
Ja.
Und was es aber bringt, ist, dass die Männer unglaublich unter Druck geraten. Also von Seiten der Frauen und von Seiten der Arbeitgeber. Und sie verärgern scheinbar lieber ihre Frauen, jetzt überspitzt formuliert, als die Arbeitgeber.
Radio Wien. Menschen im Gespräch mit Ingrid Rihosch.
Zu Gast im Studio ist die Autorin und, wie sie sich selbst bezeichnet, Zivilisationstheoretikerin Mariam Irene Tazi-Prewe. Frau Tazi-Prewe, Sie kommen aus Tirol, also sind dort gebürtig und unterrichten jetzt an der University of New Orleans in den USA. Beides Gegenden, die durchaus viele konservative Wertvorstellungen mit sich bringen. Also Katholizismus in Tirol und momentan in den USA doch irgendwie ein Backlash, möchte man sagen, von konservativen Ideen. Die Probleme, die Sie beschreiben, der Zerrissenheit der Frauen zwischen unterschiedlichen Wünschen, Vorstellungen, Sehnsüchten und dem Scheitern der Familie daran. Ist das in solchen Gegenden oder Gesellschaften, die von solchen konservativen Ideen geprägt sind, noch stärker? Also ist es in einer Großstadt wie Wien anders? Sind wir hier freier oder ist es überall gleich?
Also ist es so, ich bin Tirolerin und habe dann 20 Jahre in Wien gelebt. Und natürlich ist das Klima wirklich ein anderes. Mhm. Ja. Ich meine, ich habe mir auch das Regierungsprogramm ganz kurz angeschaut, wo es mit der Familie ist. Und ein bisschen wird dann schon gehofft, dass mehr Kinderbetreuungseinrichtungen da sind. Also selbst die Konservativen in Österreich kommen nicht mehr drum herum, wenn ich den Frauen irgendwie Erwerbstätigkeit ermöglichen kann, muss ich ihnen mehr Kinderbetreuung zur Verfügung stellen, ja. Obwohl bestimmte Bundesländer setzen viel mehr auf die Hausfrau oder die halbtagsberuftätige Ehefrau, die Halbtag das schafft. In der Schweiz ist es buchstäblich so, die Erwerbstätigkeit ist ja dort extrem niedrig, auch halbtags, weil ich gehört habe, dass dort Kinderbetreuung 3000 Franken kosten und das ist ungefähr das, was die Frauen verdienen. Das heißt, sie bleiben zu Hause, weil es sich nicht mehr auszahlt. Das ist das, was konservative Politik macht. Man kann in Österreich auch sagen, es ist halt dieses Ost-West-Gefälle. Natürlich aus westlicher Sicht ist es paradiesisch in Wien. Nichtsdestotrotz setzen auch sozialdemokratische Politiker auch mit diesem Familienideal. Sie brechen es ein bisschen auf, aber selbst wenn man sagt, homosexuelle Ehe ist ja auch wieder das Kleinfamilienschema, ja? Ist ja auch wieder das sozusagen das Gleiche. Was ist da radikal daran, ja? Also weggehen von Idealkleinfamilie tun weder rechts noch links wirklich. Mhm. Und ich werde manchmal gefragt, na, was ist mit der Großfamilie? Großfamilie ist nicht wirklich die Lösung, weil da sind womöglich dann zwei oder mehrere unglückliche Partnerschaften zusammengesperrt. Insofern ist es das nicht. Es ist ein grundsätzliches Verstehen, dass Partnerschaft was Privates ist. Mhm. Kindererziehung ist was Gesellschaftliches. Mhm. Wenn wir das einmal begriffen haben, dann denken wir anders. Es geht nicht darum, dass man jetzt sich reinpushen lässt und ganz einen anderen Erziehungsstil. Ich würde nicht mein Kind in eine katholische Schule zum Beispiel geben. Es geht darum, dass diese Überlastung, die fast alle Frauen empfinden, dass sie es zugeben, dass sie sehen, aha, es ist nicht Gott gewollt, es ist auch nicht einfach so da, sondern das ist so konstruiert, dass ich am Schluss übrig bleibe, aber ich kann es anders machen. Das heißt, sie muss Familie anders sehen, anders definieren und erweitert sehen. Also mein Ideal wäre, was weiß ich, man hat 5 Personen, die alle für dieses Kind zuständig sind. Was das bedeuten würde für die Mutter. Unglaublich, ja. Ich habe eine Kollegin aus Afrika, die hat zu mir gesagt, ich habe überhaupt nicht gewusst, wer meine Mutter ist. Ich dachte, ich habe 6 Mütter. Sie ist so aufgewachsen, ja, mit Cousins, Geschwister, 6 Mütter, Tante gibt es nicht, das Wort gibt es gar nicht. Bis sie dann draufkommen ist, wer die biologische Mutter ist, da war sie schon 7 oder so, da war sie schwer enttäuscht, hat sie gesagt.
Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, den Sie auch zitieren in Ihrem Buch, dass man so ein Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen.
Der Witz ist, alle sagen das und wissen das, keine tut es. Und dann wundern sie sich, wenn das schief geht. Wissen Sie, was das bedeutet, wenn ein Kind mit der Mutter zusammengesperrt ist, 24 Stunden am Tag? Die müssen einander neurotisieren, das geht gar nicht anders. Das sehen wir aber nicht, diesen Zusammenhang. Also, dass die Mutter das gar nicht leisten kann, dass die Kinder defizitär als Erwachsene durchs Leben rennen, ideale Konsumenten des Wirtschaftssystems, weil man muss sich dann dauernd mit irgendwas diese Leere füllen. Und insofern ist natürlich das Familienkonstrukt auch gewünscht.
Menschen im Gespräch mit Ingrid Rehusch auf Radio Wien.
Vom Versagen der Kleinfamilie, Kapitalismus, Liebe und der Staat heißt das aktuelle Buch von Mariam Irene Tazi-Brewe und sie ist heute bei mir zu Gast. Frau Tazi-Brewe, die theoretische Beschäftigung mit einer Materie ist das eine, wie man es tatsächlich lebt, steht auf einem anderen Platz. Sie haben ja schon ein bisschen erzählt, dass Sie das Glück hatten, Ihr Kind recht partnerschaftlich aufziehen zu können. Aber haben Sie dann nicht trotzdem irgendwann mal auch Widersprüche am eigenen Leib erfahren? Sind Sie nie dieser romantischen Vorstellung auf den Leim gegangen?
Nein, eigentlich nicht. Ich war immer skeptisch. Das hat mit meinem Aufwachsen auch zu tun, natürlich. Meine Familie und aber letztlich auch meine Mutter, die mich mitgenommen hat auf ihrem Weg zur Feministin. Seit ich ein Teenager bin, ist mir klar, dass da irgendwas im Argen liegt. Hab dann natürlich doch geheiratet. Irgendwie aus Protest wahrscheinlich auch. Aber es hatte auch andere Gründe. Ich habe mir die Vorstellung, zum Beispiel ein Einfamilienhaus mit Mann und 2 Kindern hat mir immer schon also wirklich Übelkeit verursacht, dass das womöglich, dass sie da enden könnte, das war nie die Gefahr. Ich wollte auch nie Kinder im Plural, ich wollte 0 oder 1 und dann ist es zu einem geworden und ich war, muss ich sagen, wirklich schockiert. Ich kann mich erinnern, eine der ersten Nächte, wo mein Sohn zu Hause war, und sie schreien ja immer, irgendwas ist die ganze Nacht, man kann auch nie durchschlafen, es geht einfach überhaupt nicht die ersten Nächte. Und dann habe ich so schockiert in diesen kleinen Wäschekorb, den ich hatte als Familiengeneration, und da runtergeschaut und habe gedacht, so geht es jetzt die nächsten 20 Jahre. Es ist mir plötzlich klar, und ich komme da nicht mehr aus. Also ich kann nicht davonrennen, gell? Vor allem möglichen kann man davonrennen, auch vor der Ehe, aber vom Kind nicht. Ja. Und insofern, nein, ich hatte nie dieses Ideal. Ich hoffte natürlich, dass ich gut mit meinem Mann auskomme, gut mit dem Kind auskomme, aber so ein Ideal hatte ich nicht wirklich. Ich glaube, da war ich einfach zu realistisch und zu down to earth, und ich habe ja gesehen, wie es den anderen geht. Ja. Und, ja.
Was wünschen Sie sich, was in den nächsten Jahren passieren sollte in Sachen Familie?
Ich würde mir wünschen, dass jeder jetzt im Kleinen sich umschaut, wie kann ich es anders machen, dass die Mütter sich aufhören, schuldig zu fühlen, dass sie aufhören mit der Isolation, dass sie aufhören, daran zu glauben, es sei normal. Dass sie sich Verbündete suchen, dass sie, wenn sie eine Beziehung haben, die gut geht, es sei ihnen wirklich gewünscht, wenn sie einen Mann haben, der ein guter Vater ist, sei er auch immer willkommen, muss nicht unbedingt zusammengehen mit einer guten Partnerschaft. Er kann ein guter Vater sein und nicht so ein guter Partner, gell? Das müssen wir irgendwie akzeptieren lernen, das zu trennen. Mögen sich Familienverhältnisse einfach wirklich ändern und dass Menschen sehen, ich habe Wahlmöglichkeiten, dass solche Menschen, die jetzt keine Kinder, eigene haben, sich auch berufen fühlen, mit zu erziehen, dass das abgesprochen ist, in welcher Form das sein möge, und dass damit alle auch aufatmen können. Und das sei uns allen gewünscht.
Dann weiter viel Erfolg mit Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und dass Sie hoffentlich noch vielen Frauen Mut machen, sich zu lösen von krankmachenden Vorstellungen.
Ja, ich wünsche auch den Hörerinnen und Hörern alles Gute dabei, mir selber auch, und bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Das war Menschen im Gespräch, der Montagabend. Genießen Sie die Zeit mit Radio Wien.